Hallo, schönen Abend beim anarchistischen Radio. Heute bin ich allein im Studio und das heutige Programm wird sein, wie es die meisten ja schon gemerkt haben, ist in Wien das Audimax besetzt worden von Studierenden. Es wird einen Beitrag geben eben über die Audimax-Besetzung und allgemein über die Besetzungen auf österreichischen Universitäten. Es wird noch einen anderen Beitrag geben mit das ist ein Interview mit einem der Verurteilten der MG-Verfahren, mit Florian aus Deutschland. Dann wird es auch noch einen Beitrag geben über die Anti-NATO-Proteste bzw. die daraus folgende Repression gegen Leute, die dort verhaftet worden sind. Und ja, noch ein Beitrag von der Kein Mensch ist illegal-Kampagne auch aus Deutschland. Ich beginne einfach mal mit Musik.
In unserer komplizierten Welt gibt es Berufe, die von uns kaum wer versteht. Zum Beispiel gibt es Menschen, deren Hauptaufgabe drin besteht, die Milliarden ihrer Kunden irgendwo zu investieren. Für 5 Minuten dann zurück und 1% Gewinn kassieren. Das macht Millionen Menschen arbeitslos und arm und krank und tot. Hat für die Menschheit keinen Zweck und macht die Weltwirtschaft marot. Nur ein paar Reiche können davon steuergünstig profitieren. Und niemand wird sie dafür jemals vor den Strafrichter zitieren. Sie werden reicher und sie geben nichts mehr her. Sie haben Yachten, Jets und Villen, haben sogar ihr eigenes Heer. Man könnte meinen, diese Kerle haben uns einiges voraus. Aber wir sehen besser aus. Und von den großen reichen Tieren sind manche schlau genug, sich zu organisieren. Sie gründen seltsame Vereine, um den Markt zu kontrollieren. Und sie verhandeln offiziell, als ob sie offiziell was wären. Dabei hat niemand sie gewählt. Also warum auf sie hören, denn Firmenbosse denken klarerweise nur an den Profit. Aber warum reden die dann beim Gesetze machen mit? Da glaubt doch kein erwachsener Mensch, dass die für uns was Gutes tun. Sie vermehren nur ihre Macht von Idaho bis Kamerun. Es läuft drauf raus, dass die dann alles kontrollieren. Denn wenn man alles in der Hand hat, kann man keinesfalls verlieren. Und wer so klug und fleißig ist, der lebt verdient in Saus und Braus. Aber wir sehen besser aus. Wir sehen besser aus als sie. Sind nette Menschen mit Moral und Fantasie. Wir haben vielleicht nicht so viel Macht und keinen Swimmingpool im Haus, aber dafür sehen wir besser aus. Und nicht zuletzt noch die Politiker und innen, die entscheiden, was geschieht, verhalten sich in letzter Zeit zunehmend seltsam, wie man sieht. Sie ziehen sich gerne mal zurück, verwenden oft das Wort privat, lassen den Markt die Arbeit tun, zerstören Stück für Stück den Staat. Und auch die Armen und die Kranken sollen sich bloß nicht viel erwarten. Die sollen nur selber auf sich schauen, zugunsten guter Wirtschaftsdaten. Man hat den Eindruck, Politik ist nur ein Teil der Industrie. Ob es da wen gibt, der profitiert, ach, so genau weiß man das nie. Ach, man muss sagen, das System ist schlau gemacht. Die paar, die da die Fäden ziehen, haben sich das gründlich ausgedacht. Für diese ausgefuchste Schlauheit spenden wir auch gern Applaus. Aber trotzdem sehen wir besser aus. Ja, manche Leute sind gescheit und holen für sich das Beste raus, aber wir sehen besser aus. Ja, wir sind elende Versager, die Herrscher lachen uns schon aus, aber wir sehen besser aus.
So, das waren Christoph und Lolo, ein altes Stück. Sehr viele Beiträge heute kommen aus dem Computer, das heißt, die sind in anderen Radiostudios, bei anderen freien Radios gemacht worden, sind ins Internet gestellt worden, damit sie frei zugänglich sind. Und da ich heute eingesprungen bin, gibt es halt heute einfach, wie soll man das sagen, Beiträge von anderen Radios, die eben genauso interessant sind. Ebenso ein Beitrag ist der nächste, der kommt, der ist, glaube ich, von letzter Woche und Da geht es eben um die Unis, die in Österreich besetzt sind. Sie sind nach wie vor besetzt. Ich glaube, heute ist der 11. Tag, wenn ich mich nicht ganz täusche. Im Audimax in Wien und im C1-Hörsaal im alten AKH, die sind eben permanent besetzt. Das heißt, da sind rund um die Uhr Leute, da gibt es Veranstaltungen. Und ja, mehr dazu gibt es jetzt in diesem Beitrag.
Proteste mit einem Konflikt an der Akademie der Künste in Wien. Das demokratische Gremium, der Unisenat, hat einen Beschluss gefasst, welchen der Rektor gegenüber der Wissenschaftsministerin hätte vertreten müssen. Das habe er aber nicht getan und stattdessen ein Dokument unterzeichnet, welches genau das Gegenteil des Unirat-Beschlusses festhielt. Deshalb haben die Studenten der Akademie der Künste in Wien vor 9 Tagen ihre Aula besetzt. Vor einer Woche dann gab es eine Demonstration und im Zuge derer wurde spontan entschieden, den Audimax-Hörsaal der Uni Wien zu besetzen, wie der Student Albert Wirtensohn ausführt.
Und es ist natürlich de facto so, dass eine große Unzufriedenheit da ist. Dass viele Studierende mit dem, was in den letzten Jahren an Bildungspolitik vom Ministerium her gelaufen ist, unzufrieden sind. Wir sind so viele und wir haben so ein Anliegen, dass wir eben bereit sind und auch dazu in der Lage sind, wirklich den größten Raum der Uni Wien zu besetzen und für unsere Sache in Beschlag zu nehmen.
In anderen Hörsälen der Uni Wien wird übernachtet. Eine Volksküche kocht die Mahlzeiten. Am Nachmittag werde die Zahl der unterstützenden Studentinnen und Studenten jeweils größer. Seit einer Woche nun schon harren die Studentinnen und Studenten im Audimax der Uni Wien aus.
Es gibt ein Programm, was dort stattfindet im Audimax und da wird vor allem diskutiert. Es gibt immer wieder auch Vorträge, aber das Wichtigste sind die Pläne, wo auch gemeinsam dann Entscheidungen fallen in möglichst basisdemokratischer Art und Weise. Und dieser Audimax wird jeden Tag von weit mehr als 1000 Menschen besucht. Es sind mehr als 1000 Menschen gleichzeitig drin, also die Leute stehen drin, alle Sitzplätze sind besetzt, sie drängen sich und jeden Abend ist der Pump voll, momentan mit steigender Tendenz.
Seit einer Woche nun schon harren die Studentinnen und Studenten im Audimax der Uni Wien aus. Währenddessen geht der Betrieb an der Uni Wien weiter. Einzig die im Audimax vorgesehenen Vorlesungen wurden in andere Räume verlegt. Mittlerweile haben sich Studierende in Wien, Klagenfurt, Linz, Graz und Innsbruck den Protesten angeschlossen. In einigen Unis und Hochschulen wurden ebenfalls Säle besetzt. Die Studenten haben einen gemeinsamen Forderungskatalog.
Bildung statt Ausbildung, freier Hochschulzugang, Demokratisierung der Universitäten, Ausfinanzierung der Universitäten und dann das Behindertengleichstellungsgesetz muss an Unis umgesetzt werden. Beendigung der prekären Dienstverhältnisse an den Universitäten für die Lernenden und 50% Frauenquote in allen Bereichen des universitären Personals.
Für Student Albert Wertensohn ist besonders das Thema Demokratisierung der Universitäten wichtig. Die demokratischen Strukturen an den Unis würden nach und nach abgebaut, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Denn es gebe EU-weite Vorgaben zur Vereinheitlichung der Unis. Das sei nicht per se schlecht.
Aber diese Ziele in der Art durchzusetzen, dass man sagt, wir können jetzt keine Demokratie und keine Mitbestimmung mehr brauchen, sondern wir diktieren von der Ministerkonferenz der EU herunter, was an jeder einzelnen Uni in der ganzen EU zu geschehen hat, dass mit uns nicht einmal geredet wird, dass unsere Mitspracherechte in den letzten Jahren ständig Stück für Stück beschnitten und abgeschafft wurden.
Von der Politik sei man zuerst herablassend behandelt worden. Nun habe der zuständige Minister signalisiert, eine Studentengruppe empfangen zu wollen. Die Studenten fordern den Politiker auf, direkt in die Uni zu kommen.
Unser Prinzip ist eben genau, dass wir keine Sprechperson, keinen Führer aussuchen, der jetzt für uns hingehen muss und alles vertreten, sondern für uns ist ganz ein wichtiges Grundverständnis, dass wir basisdemokratisch arbeiten, dass wir als Kollektiv da sind und dass wir in so eine Verhandlung nur eintreten können, wenn diese Leute zu uns kommen, weil wir, das ist das Plenum, wir können nicht eine einzige Person aussuchen, die nachher zum Beispiel dem Ministerium gegenüber für unsere Sache steht. Wir sind sehr ein bunter Haufen, eine sehr vielfältige Gruppe und insofern sind wir das Plenum.
Ja, ihr seid immer noch auf FSK.
Ja, so viel dazu, was gerade auf der Uni abgeht. Es sind weitere Aktionen geplant. Eben das Audimax bleibt, glaube ich, so lange besetzt, bis diese Forderungen der Protestierenden verwirklicht werden. Hoffentlich bleibt so lange besetzt und ich hoffe, dass die Leute das durchziehen. Ich kann den Leuten, die ein Internet haben, die Seite unsereuni.at empfehlen, falls sie mehr Informationen haben wollen. Da gibt es auch das Programm. Da wird unter anderem morgen um 16 Uhr der Film Gangster Girls gezeigt, mit einer anschließenden Diskussion mit der Regisseurin Tina Leisch. Da geht es um ein Frauengefängnis oder um das Frauengefängnis in Österreich. Ein ganz empfehlenswerter Film. Ja, als nächstes spiele ich einfach wieder Musik. Das war Refused mit Liberation Frequency. Ja, gleich zum nächsten Beitrag. Aufmerksame Hörerinnen haben mich, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen gehört. Damals habe ich einen Text verlesen. Das war genau der Sonntag nach dem sogenannten Tag X der Berliner MG-Prozesse. Das waren die Tage der Urteilsverkündung für 3 antimilitaristische Aktivistinnen, die sich eben beschuldigt sind, dass sie die militante Gruppe darstellen, zumindest einen Teil davon, und unter Paragraph 129 verurteilt worden sind, das heißt kriminelle Vereinigung. Dazu kommen wir Genau jetzt. Und ja, ist ein 10-minütiger Beitrag und ein Interview.
Bei der Sendung Knast und Justiz. Letzten Freitag am 16.10. ist ein Prozess zu Ende gegangen, der Prozess gegen die sogenannten MG-Leute, also die Mitglieder der militanten Gruppe. Da sind im Sommer 2007 drei bzw. vier Leute verhaftet worden und drei von denen haben über 60 Verhandlungstage hinter sich. Und wie gesagt, letzten Freitag ist das Urteil gefallen. Jetzt haben wir in der Leitung einen der Betroffenen. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Kannst du uns vielleicht schildern, was da letzten Freitag abgelaufen ist?
Genau. Also genau heute vor einer Woche ging der Prozess ja zu Ende. Das war dann der, glaube ich, das 63. Verhandlungstag, wo das Urteil gesprochen wurde. Es war so, dass der Senat des Kammergerichts Berlin in seinem mündlichen Urteil de facto wörtlich der Bundesanwaltschaft gefolgt ist, Oliver und Axel zu jeweils 3,5 Jahren verurteilt hat und mich, den Florian, zu 3 Jahren Haft. Unsere Anwälte sind in den letzten Tagen erstmal formal in die Revision gegangen. Dann wird es erstmal so sein, dass wir jetzt circa 2 Monate auf das schriftliche Urteil warten. Danach haben unsere Anwälte dann 4 Wochen Zeit, in die begründete Revision zu gehen, soweit ich das richtig verstanden habe. Und die wird dann noch einige Monate beim Bundesgerichtshof liegen, so dass wir mit einem Haftantritt vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr rechnen müssen.
Was kannst du denn dazu sagen? Wie ist der Prozess konkret gelaufen? Ihr habt ja auf die Plädoyers sozusagen verzichtet, beziehungsweise eure Anwälte haben ja bewusst auf die Plädoyers verzichtet.
Genau. Es war so, dass für die Plädoyers unser Anwälte der Mittwoch und der Donnerstag der letzten Woche noch vorgesehen waren vom Gericht, weil sie damit rechneten, dass von unseren 5 Verteidigern und unserer 1 Verteidigerin jeweils mehrstündige Plädoyers kommen. Alle 6 haben kollektiv darauf verzichtet, mit der Begründung, dass alleine schon durch die kurze Zeit am Freitag sollte das Urteil gesprochen werden. Und wenn in diesen Plädoyers wirklich noch überzeugende Argumente gekommen wären, die die gesamte Richterschaft in ihrer Urteilsfindung beeinflusst hätte, sowas machen die nicht mal schnell irgendwie noch am Donnerstagabend und schreiben ein ganzes Urteil um. Um dieser inhaltsleeren Fraß da nicht irgendwie noch einen Spielraum zu geben, haben sie darauf verzichtet, haben gesagt, wir spielen eben halt dieses Spielchen hier nicht mit. Das sind ja auch so juristische Spielregeln, an die sich halt eigentlich generell Verteidiger dran halten. Es gibt einen anderen Anwalt noch in Berlin, der gesagt hat, Plädoyers gerade von Verteidigern werden oftmals viel zu sehr überschätzt, weil die eigentlich im Endeffekt im Urteil nicht mehr viel ändern. So, das waren halt die Gründe, warum unsere Verteidigung gesagt hat, nee, das Spielchen spielen wir nicht mit.
Also das, was im Nachhinein ja über den Prozess zu lesen war, hat mich schon auch ganz schön, nicht geschockt, aber letztendlich haben wir es alle auch erwartet. Aber das, was dieser Richter da so zum Teil von sich gegeben hat, fand ich schon sehr grenzwertig, muss ich sagen, was er da halt so losgelassen hat. Ich weiß nicht, wie habt ihr das wahrgenommen oder hat euch das gar nicht sonderlich nach den 60 Tagen da...
Also ich persönlich muss sagen, ich habe in der Verhandlung an dem Tag, am letzten Freitag selbst, nicht viel aufnehmen können. Ich war sehr unter Stress, da ist die Aufnahmefähigkeit sehr begrenzt. Also ich habe mir das im Nachhinein alles angelesen. Es ist halt ja schon ein Zeichen für sich, wenn die sich kaum die Arbeit machen, eigene Worte zu finden und sozusagen das übernehmen, was die BAW sozusagen in ihrem Plädoyer gefordert hat, sowohl im Strafmaß als auch in einer Begründung, so wie ich unsere Verteidiger jetzt in den Stunden oder Tagen danach verstanden habe, was Sie, also wir haben uns ja eben nach diesem 129 abgeurteilt als Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung, militante Gruppe, und wo Sie in einem mündlichen Urteil wohl ziemliche Schwächen gezeigt haben, laut der Verteidiger, war, dass Sie es halt kaum geschafft haben, irgendwie überzeugend darzulegen, ob es diese Gruppe überhaupt so in der Struktur jeweils gab, um nach diesem Vereinigungsparagrafenabteil abzuurteilen zu können, muss so ein Gericht wohl schon irgendwie auch einen Nachweis bringen, die Gruppe hatte so und so viele Mitglieder, hat über einen gewissen Zeitraum so und so agiert, und da kam wohl eher wenig. Wir müssen abwarten, was das schriftliche Urteil sagt, da kann es natürlich alles noch ganz anders klingen. Fakt ist, die Anwälte sind in Revisionen gegangen und werden auch die weiteren Revisionsschritte gehen in den nächsten Wochen, Monaten.
Letztendlich stimmt das halt mit diesem schriftlichen Urteil, weil davon hängt halt die Revision auch ab. Ne? Wenn die dann da noch irgendwie Formulierungen reinbringen, die dann weniger anfechtbar sind, dann hat das Ganze auch weniger Chancen. Oder?
Ich persönlich mache mir da wenig Illusionen, dass uns das irgendwas bringt. Das ist, ein Verteidiger hat es auch mal deutlich gemacht, dass Revisionen sowieso nur zu einem sehr geringen Prozentsatz Erfolg haben und gerade in Staatsschutz, sogenannten staatsschutzpolitischen Prozessen, ist die bisherige Erfahrung, dass 5-6% der Revisionsanträge da noch irgendwas rausholten. Also ich mache mir da keine Illusion, dass uns das irgendwie noch strafmildernd was bringt, denke ich eher nicht. Nee.
Ja. Also an dem Tag, wo das Urteil gesprochen wurde, waren ja viele Leute, so wie ich das wahrgenommen, auf der Straße in ganz vielen verschiedenen Städten in Deutschland. Das habt ihr aber auch mitbekommen, oder wie ist das bei euch angekommen?
Mich hat es schon gefreut, dass auch viele Leute vor dem Gericht waren oder auch im Gerichtssaal, trotzdem dieser schikanösen Kontrollen, was sich ja über den gesamten Prozess zog, aber am letzten Prozesstag, ich habe es halt auch nur im Nachhinein erfahren, nochmal wohl eskalierte, dass Leute in diesen Einlassschleusen sich wohl wirklich bis auf die Unterwäsche ausziehen mussten, weil da irgendwie Dinge vermutet wurden und ähnliche Spielchen. Nichtsdestotrotz hat es mich gefreut, dass auch viele Leute auch aus meinem persönlichen oder auch ehemaligen persönlichen Umfeld da waren. Ja. Der Gerichtssaal war im Besucherbereich voll. Es waren 50 Leute oben. Es waren circa 60-70 Leute unten auf der Straße. Man hat die Musik von draußen gehört. Die Redebeiträge zwar nicht gut verstanden, aber auch gehört, dass welche gehalten wurden. Und das war schon ganz gut. Also das hat einem wirklich das Gefühl gegeben, ja, man geht da nicht alleine durch. So.
Ja, das ist auch für Deutschland, irgendwie muss man echt sagen, auch wenn das nicht gerade schön ist, aber das ist schon einer der Prozesse, der viel Aufmerksamkeit erregt hat, also auch unter Leuten, die sich da solidarisch erklären. Das ist schon auch für andere Leute schön zu sehen, dass es schon auch noch funktioniert, dass die Leute auch nicht alleine gelassen werden, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, also das können sich viele vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Das sind ja, wir lesen es ja in linken Zeitungen, in irgendwelchen Artikeln im Internet oft, dass halt die Solidarität und die Leute nicht allein lassen. Aber wenn man erstmal in der Situation steckt, dann merkt man, also ich habe wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, da nicht alleine zu stehen. So, ne? Und das war schon gut. Ich habe es nur am Rande noch verfolgt. Es gab wohl auch in mehreren Städten noch Kundgebungen, Demos. Aber ich für mich und ich denke auch da für die beiden anderen zu sprechen, nach über einem Jahr Prozess, da lässt man auch Kraft, das geht an die Substanz. Und auch mit dem Wissen, dass da jetzt noch mehrjährige Haftstrafen irgendwann anstehen, bin ich jetzt erstmal nur froh, dass es auch einfach vorbei ist. So, ne?
Ja, verständlich, auf jeden Fall. Ja, also es waren auf jeden Fall, wollte ich nur noch mal sagen, wirklich über 1000 Leute in Deutschland auf den Straßen an dem Abend auch noch. Also,
ja, super. Ja.
Das werden sicherlich auch auch noch in naher Zukunft viele Leute hoffentlich weiterverfolgen. Ja, okay. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, auch wenn gerne, gerne.
Vielleicht nicht so einfach für dich ist, gerade alles, aber ja, wir werden es auch weiterverfolgen und auch irgendwie alles Mögliche tun, um euch zu unterstützen.
Prima.
Ja, dann.
Ja, ich will da auch einfach wirklich nochmal ein ganz dickes Danke rausschicken an all die Leute hier in Berlin vom Einstellungsbündnis. Einfach die Leute, die uns, ob damals im Knast, die Zeit danach, sich da einfach solidarisch gezeigt haben und uns da irgendwie nicht alleine haben durch den Weg durchgehen lassen, der ja noch nicht zu Ende ist. Und von daher einfach wirklich nochmal ein dickes Danke an alle.
Okay, alles klar. Ja, dann wie gesagt auch danke von uns für die Zeit und dir noch einen schönen Abend dann.
Ja, ebenso. Danke.
Okay, tschüss. Tschüss.
So, so viel zu Florian, eben einer der Verurteilten, der mehr oder weniger nur darauf wartet, dass er seine Strafe absitzt. Nicht angenehmes Gefühl, ein Vollscheiß sozusagen. Wer ein Internet hat, kann ich wieder nur schwerstens empfehlen, die Seite http://einstellung.so36.net. Und zwar ist es die Seite von dem Bündnis, Einstellung der 129, also der Paragraph 129 Verfahren. Super Pressespiegel auf der Seite, aktuelle Sachen, Prozessberichte, Unterstützungstexte und so weiter. Das ist eine ganz interessante Homepage. Ja, und ganz klar, diese 129, dieser Paragraph wird natürlich nicht nur auf solche Leute, also der wird halt einfach für alles gebraucht, was dem Staat irgendwie unfreundlich sein könnte. Und somit wird dann immer aus allem sehr schnell eine kriminelle oder terroristische Organisation gemacht. Es ist auch so, dass es in Stuttgart, glaube ich, da gibt es ja auch, das ist schon der über 100. Prozesstag für auch einen 129a-Prozess, das ist 129b-Prozess, Entschuldigung. Es ist die Mitgliedschaft einer ausländischen terroristischen Vereinigung, ist dieser Paragraph mit dem B dran. Der DHCKBC, ich spreche das nicht richtig aus, aber ich kann leider keinen türkisch oder kurdisch, ja, und nach der Abtrennung des Verfahrens und dem Urteil gegen die drei ursprünglich fünf Angeklagten sitzen Ahmet, Düzgün, Yüksel und Devrim Güler weiterhin auf der Anklagebank. Also das sind schon über 100 Prozesstage und man hat es auch jetzt im Interview gehört von Florian, das ist extrem anstrengend, also es ist einfach, die Aufnahmefähigkeit sinkt und das ist, ja, es ist einfach verdammt scheiße. Ja, so viel dazu. Ich spiele jetzt wieder ein Lied. Und dann geht's weiter. Okay, ich spiele anscheinend doch kein Lied, weil ich es gerade nicht mag. ja, aber dafür jetzt.
Krieg heißt es Bomben, Soldaten von Bonzen bezahlt, um die Konten zu wahren. Es ist Krieg. Wer gewinnt und wer verliert, wenn die Bomben fliegen, angetrieben von der Gier nach Macht und Sieg. Krieg. Ob mit Benz oder Deal, Geld durch Ermordung von Menschen als Ziel. Und die Wirtschaft floriert, wenn die Bände produzieren, für die Kriegsmaschine liefern, was am Ende explodiert. Krieg, es gehen viele Millionen nur durch Krieg in den Tod. Hey, siehst du, Senior, schießt in fremde Interessen in Länder von Menschen. Der Tod eilt dir voraus als der Henker des Westens. Krieg, und auch Deutschland marschiert als Nation, die vergisst und das Zeug hat zu siegen. Geschichte vergessen, sie morden schon wieder. Krieg, ein erschreckendes Spiel ohne Sieger.
There's a war. Welcome to war. Suck it to blast my weapons off.
Lyrical assassinate.
There's a war. Welcome to war. Suck it to blast my weapons off.
Steady causing damage with
words. Es geht um Krieg. Was sollten wir da noch drüber reden? Medien geben zu verstehen, dass Frieden Krieg macht, um zu überleben. Propaganda, Gleichschritt laufen, Einheit in einem Bike schon kaufen. 1 Euro, eine Kerze, Lichterketten, Zeichen seit 2. Ich sag's noch einmal ganz genau: Soldaten sind Mörder, Vergewaltiger und stolz drauf. Es gibt nur eine Chance, die Waffen still zu kriegen. Klassenkampf, Krieg im Krieg, um Krieg die Stirn zu bieten.
Out of the evils of war, the evil of racism, and the evil of poverty.
Krieg. Nach innen und nach außen, der Terror startet im Kürzungswahn, im Blaulicht hat auf sich. Krieg heißt, der Stärkere gewinnt. Krieg ist, wenn der Staat dich zu seinen Werten zwingt. Es geht um Krieg. Und ich rede nicht nur von Frontsoldaten, Armutskirchen, Flaschensammler, Obdachlose auf den Straßen. Krieg ist, wenn Menschen verrecken und wir uns statt zu helfen hinter Grenzen verstecken. Krieg hat viele Gesichter, doch keines ist echt. Also hebt eure Stimme, um das Schweigen zu brechen. Krieg. Medien manipulieren, betäuben die Leute, die brav funktionieren. Der tägliche Krieg hat keine Chance zu verdienen. Schreit Krieg dem Krieg, bis alle Bomben verlieren. Bomben verlieren,
There's a war. What come for war?
Suck it to blast my weapons off.
Lyrical assassinate.
There's a war.
What come for war?
Suck it to blast my weapons off.
I am constantly reminded of the fact that the war is only a symptom of international militarism, racism, and imperialism, and an unworkable capitalism that makes the rich richer and the poor poorer.
There's a war going on outside, no man is safe from.
Leg die Waffen weg, G.I.s, leg sie weg. Das haben wir das ganze 20. Jahrhundert hindurch gehört. Doch nun im 21. Jahrhundert wird es Zeit, dass wir uns erheben und nicht länger mit ansehen, dass wir wie Hamster in Laufräder gesperrt werden. Wir werden uns erheben, wir wollen als Menschen geachtet werden. Wir werden uns mit den Verhältnissen auseinandersetzen.
Wir handeln, weil wir etwas verändern wollen, obwohl wir wissen, dass alles vergänglich ist.
Wir werden mit nie gekannter Intensität zeigen, was man bewirken kann mit Liebe und Hass, Leben und Tod, Terror und Erlösung, Abneigung und Anziehung.
Wir werden die Posaune der Freiheit so laut blasen, dass sie alle Ketten und Mauern der Sklaverei bricht und einstürzen lässt.
Ihr habt die Wahrheit vor Augen, aber euer Blick wird zugekleistert mit ihren Lügengeschichten. Ich scheiß drauf! Ich werde mir von denen nichts mehr vormachen lassen, aber das deutlich!
Ja, nichts mehr von denen vormachen lassen. Das Lied ist eigentlich ein wirklich perfekter Anschluss an das nächste Thema. Und zwar geht es da um die Leute, die sich gegen diesen Krieg erheben, wie es in dem Lied so schön heißt. Und zwar geht es um die Anti-NATO-Proteste. Die haben am 3. und 4. April dieses Jahres stattgefunden in Straßburg, weil dort der NATO-Gipfel war. Das war ein ganz großes Ding, Deutschland und Frankreich. Da hat es viele historische Zusammenhänge gegeben. Frankreich ist unter anderem wieder als vollwertiges Mitglied in die NATO eingestiegen. Es sind viele neue Dinge beschlossen worden. Es ist ein neuer Generalsekretär gewählt worden und so weiter und so weiter. Da hat es Proteste gegeben. Es war anscheinend die Leute, die dort waren, bei den Protesten gegen die NATO haben auch das Wort teilweise Kriegsszenario verwendet, um das dort zu beschreiben. Die Repression, die Vorgänge der Polizei, das ständige Kreisen von Hubschraubern, einfach diese irrsinnige Repression, die da niedergegangen ist auf die Leute, die sich einfach dagegen erhoben haben, dass da irgendwelche Vollidioten permanent Krieg machen. Einfach das nächste Interview anhören. Ja, und vorab entschuldige ich mich gleich, dass das immer alles so leise ist. Tut mir leid.
Ja, ihr seid immer noch auf FSK 93.0 bei der Sendung Knast und Justiz. Wir kommen zum nächsten Interview. Und zwar haben da Anfang August diesen Jahres in Straßburg Anti-NATO-Proteste stattgefunden. Da gab es eine Woche lang ziemlich laute, große Proteste und in diesem Zusammenhang wurden eben auch viele Leute verhaftet oder beziehungsweise erstmal mitgenommen und 7 Leute saßen dann auch tatsächlich noch länger in Untersuchungshaft. Wer uns häufiger hört, hat sicher auch mitbekommen. Wir haben auch über diverse Prozesse schon berichtet. Ja, und da ist jetzt am 19.10., glaube ich, der Prozess zu Ende gegangen gegen eine Person aus Deutschland, die bis dato da gesessen hat und mit der sprechen wir. Das ist der Philipp. Hallo Philipp.
Ja, hallo.
Ja, ich habe es ja gerade schon mal angesagt. Du hast bis vor einigen Tagen in Straßburg in Untersuchungshaft gesessen und hattest am 19. deinen Prozess.
Was kannst du? Naja, nee, das stimmt nicht ganz. Also du hast gerade gesagt, die Proteste waren Anfang August, die waren aber Anfang April.
Ah, sorry, ja, Anfang April.
Und ich habe von April bis August 4 Monate im Knast gesessen. Genau, war jetzt schon sozusagen eine Weile wieder frei. Ich war halt im, so unmittelbar nach dem Gipfel im Schnellverfahren zu 6 Monaten verurteilt worden. Bin gleich in Berufung gegangen und dann hat aber, bis es diesen Berufungsprozess gekommen ist, hat es eben 4 Monate gedauert.
Okay,
alles also da haben die halt wirklich bis einen Tag vor der Frist gewartet, bis sie dann irgendwie diesen Prozess gemacht haben. So vorher die Verurteilung, die erste ging nicht schnell genug, sozusagen, und dann 4 Monate, bis es 4 Monate, bis es überhaupt die Berufung gab. Und da wurde ich dann sozusagen an dem ersten Prozesstag wurde ich erstmal freigelassen. Und die haben dann noch einen zweiten, also haben da keine Entscheidung getroffen, sondern einen zweiten Prozesstag veranschlagt, der halt am vergangenen Montag war, 19.10., wo dann nochmal die Polizeizeugen, die mich beschuldigt haben, persönlich vernommen werden sollten. Also das ist irgendwie in Frankreich im Schnellverfahren erst recht nicht, aber auch sowieso eigentlich nicht üblich, dass so Belastungszeugen, dass die überhaupt vor Gericht aussagen müssen. Also und in diesem Schnellverfahren war eigentlich wirklich, es gab nur eine schriftliche Aussage, so eine DIN A4-Seite von einem Polizisten unterschrieben. Und von 2 weiteren wurden die Namen genannt. Und da stand halt drin, dass sie eindeutig gesehen hätten, dass ich angeblich einen Stein geworfen hätte in ihre Richtung. Also in einer Situation, wo es überhaupt gar keinen Steinwurf gab, also wo nicht nur ich keinen geworfen habe, sondern auch niemand von den anderen 5 Leuten, die da noch in der Nähe waren. Das war also am Rand von so einer Spontan-Demo, 2 Tage vor dem eigentlichen Gipfel, wo dann 300 Leute insgesamt festgenommen wurden und wir nur auf dem Weg weg von der Demo waren und dann waren da 5 Leute und einen haben sie festgenommen und eben gesagt, der hat einen Stein geworfen. Aber auch ohne, dass es irgendeinen Schaden angerichtet hätte, sozusagen. Ne?
Okay. Ja, und dein Urteil ist jetzt folgend wie gewesen, genau?
Genau, dafür war also erst diese Verurteilung damals 6 Monate. 4 Monate hatte ich schon abgesessen. Jetzt haben sie halt diese Polizeizeugen nochmal angehört. Die haben sich ziemlich viel widersprochen. Trotzdem, sie haben halt sozusagen alle 3 haben aber eindeutig gesagt, sie sind sich ganz sicher, dass sie mich da irgendwie erkannt hätten. Trotzdem, der eine hat halt irgendwie erzählt, ich hätte eine Kapuze aufgehört, der andere eine Mütze, hat gesagt, eine Mütze. Der dritte hat gesagt, ich wäre vermummt gewesen. Also da waren schon viele so eine Sachen, ne? Und alle 3 haben eigentlich gesagt, naja, wir haben den halt festgenommen, weil der war irgendwie der langsamste von den Leuten, so die weggerannt sind. Und das sind viele Sachen, die jetzt auch nicht so schlüssig waren, wo der Richter das auch schon, glaube ich, komisch fand, also jedenfalls auch schon viele kritische Nachfragen gestellt hat. Letztendlich wurde ich aber trotzdem schuldig gesprochen.
Hast jetzt 2 Monate Haft auf Bewährung bekommen letztendlich.
Genau, ich habe 2 Monate Haft auf Bewährung bekommen, habe ja aber schon 4 Monate abgesessen.
Ja. Und genau, wie verhält sich das dann?
Das heißt, das ist irgendwie, dadurch, dass ich nicht freigesprochen wurde, gibt es keinen Anspruch auf Schadensersatz. Sozusagen, da wird irgendwie gesagt, ja, so funktioniert halt die Justiz, die konnten da nicht schneller arbeiten oder sowas. Die haben ja noch im Rahmen der Frist, also eben einen Tag vor Fristende, irgendwie diese Berufungsverhandlung gemacht. Und es ist dann alles okay. Ich meine, es ist natürlich schon, also es ist irgendwie ganz schön eigenartig. Wie kann erst nach 4 Monaten eine Berufungsverhandlung stattfinden, wenn man bei 6 Monate Verurteilung normalerweise sowieso nach 4,5 Monaten rauskommt, sozusagen. Also es war eben schon fast die ganze Strafe abgesessen.
Ja, und das Urteil selbst, also bin ich das richtig verstanden, hat sich wirklich nur auf diese Aussagen von dem Beamten beruht, ohne irgendwelche Videoaufnahmen oder sonst dergleichen?
Es gibt gar keine anderen Beweise.
Ja.
Jetzt halt nochmal diese 3 Aussagen, die haben auch wieder gesagt, es gab gar keinen Schaden. Daraufhin hat dann auch nochmal meine Anwältin eigentlich nochmal so juristisch argumentiert, dass dieser Vorwurf, den sie machen, das ist halt ein französisches Recht, ne? Aber das ist eben, das heißt irgendwie schwere Gewalttat und eigentlich gibt es aber nur eine Gewalttat, wenn es auch einen Schaden gibt. Und weil es keinen Schaden gibt, hätte es eigentlich auch deswegen einen Freispruch geben müssen. Aber ja, also die Richter haben da halt irgendwie dann nicht drauf reagiert, die verlesen aber auch nur bei dem Prozess sagen die halt nur 2 Monate auf Bewährung und weiter nichts.
Okay, also das wartet ihr auch auf das schriftliche Urteil?
Eben keine Erklärung, genau. Okay. Genau, wir warten noch auf das schriftliche Urteil und deswegen überlegen wir noch, aber wir erwägen sehr stark, nochmal in Revision zu gehen.
Das hängt natürlich dann von dem Text ab, den das Urteil enthält.
Genau.
Ja. Ich hätte nochmal eine Frage, und zwar in Bezug auf dieses Schnellverfahren. Als du da in U-Haft gekommen bist, habt ihr euch da vorher oder wusstest du vorher davon, von diesem Schnellverfahren oder wie man sich da am besten verhält oder am besten nicht? Oder war das für dich so, oh, keine Ahnung, was da auf mich zukommt?
Nee, ich wusste da eigentlich nichts drüber. Also es war, Naja, ich war 2 Tage in Gewahrsam und kam dann zu so einem Haftrichter und kam dann erstmal für 2 Tage in den Knast und wusste dann, am Montag soll Schnellverfahren stattfinden, wusste darüber aber gar nichts. Mhm. Und hatte dann erst, also wirklich eine Viertelstunde vor dem Prozess, die Gelegenheit, mit einem Anwalt zu sprechen.
Okay, also, aber du hättest ja wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, das Schnellverfahren abzulehnen, oder?
Genau, ich habe, also das, die Möglichkeit gab's. Das war eben, also genau, ich hatte wenig Vorahnung davon, habe mich dann ziemlich auf das Urteil vom Anwalt verlassen, mhm. war halt auch ein Anwalt vom Legal Team, von der Rechtshilfestruktur. Und das war aber auch für die Anwälte schwer einzuschätzen jetzt in der Situation. Das war sozusagen die Auswahl, entweder Schnellverfahren akzeptieren oder Schnellverfahren ablehnen und dann ziemlich sicher erstmal einen Monat in U-Haft sitzen bis zum Prozess. Okay. Und da war eben die Einschätzung vom Anwalt, die Chancen sind gut, dass du mit einer Bewährungsstrafe oder was anderem davon kommst, weil du hast ja, ne, so. Ja. Das war aber sozusagen, wir haben irgendwie 1 Minute darüber geredet oder so, also das war also alles so schnell und so wenig Zeit, um sich vorzubereiten.
Wobei die Leute, die, es gab ja auch Leute, die da mitgesessen haben, die das Schnellverfahren abgelehnt haben, die letztendlich genauso lange oder länger sogar noch gesessen haben, also von daher ist ja die Frage, weil ich mir auch nicht so schlüssig bin, Schnellverfahren ablehnen oder eben nicht. Zumindest war das irgendwie da schon auch in der Diskussion, lehnt man das ab oder eben nicht.
So. Ja, also es gab ja auch, also es gab ja einige Franzosen, die an demselben Tag eben zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Mhm. Und für die war das sozusagen wahrscheinlich die bessere Wahl, ne, als einen Monat erstmal abzusitzen. Okay. Aber es ist sozusagen statistisch eigentlich in Frankreich, dass in Schnellverfahren die härteren Urteile vergeben werden und dann dazu kommt noch halt, dass eben wirklich nach dem NATO-Gipfel unmittelbar die Situation sowas von aufgeladen war. Also da irgendwie diese ganze Pressehetze, Präsident Sarkozy hatte gesagt, mit aller Härte bestrafen und sowas.
Ja, also insgesamt haben ja 7 Leute gesessen, mittlerweile sind es noch 2 Deutsche und ein französischer Genosse, die noch da in Haft auch sitzen. Mhm. Beziehungsweise die 2 Deutschen in U-Haft und der französische Genosse sitzt seine Verurteilung ab. Habt ihr im selben Knast gesessen? Hast du die auch getroffen?
Ja, wir haben im selben Knast gesessen. Wir haben, also überwiegend waren wir sozusagen auch zusammen auf der gleichen Etage. Also auf der gleichen Etage heißt, man trifft sich dann beim Hofgang. Mhm.
Also ihr hattet schon die Möglichkeit auch irgendwie auszutauschen. Wart nicht ganz allein da jetzt in einem fremdsprachigen Knast sozusagen.
Genau, also einer von den beiden, die jetzt in U-Haft sind, die beiden wurden getrennt sozusagen voneinander. Deswegen konnten wir denen dann nur noch selten treffen. Also da war dann der Gottesdienst der einzige Ort, wo man sich treffen konnte. Sozusagen der einzige Ort, wo man knastweit zusammentreffen kann. Also nicht, dass uns sonst der Gottesdienst interessiert hätte, aber naja, das war eben so aus der geringen Auswahl von Aktivitäten war es dann halt eine.
Und sonst, wie hast du das sonst da wahrgenommen? Wie war das
also,
für dich?
Also generell, das kann ich vielleicht nochmal sagen, also die, das war total wichtig auch, da irgendwie zusammen zu sein mit anderen Leuten, denen es ähnlich geht. Und also wir waren von Anfang an eigentlich schon dann so eine solidarische Clique so ein bisschen, die sich viel gegenseitig geholfen hat. Wer Geld hatte, hat dann irgendwie auch halt mal Süßigkeiten und Obst und so Sachen für die anderen mitgekauft. Also es, man kann da so Essen bestellen, wenn man Geld hat auf dem Knastkonto. Mhm. Und dadurch, dass das Essen jetzt nicht so toll ist und nicht sonderlich vielseitig und so, war das eigentlich auch ziemlich wichtig, das zu können. Und dann so haben wir uns halt also sozusagen so materiell viel geholfen und aber natürlich noch viel mehr einfach durch irgendwie miteinander reden können und so. Mhm.
Zumal, wenn man da reinkommt, der auch erstmal überhaupt nichts über die Umstände weiß, wie kriege ich wo was her, da was muss ich für Anträge stellen oder auch eben nicht und ja. Sowas. Ist ja schon wahrscheinlich auch sehr schwierig, sich da erstmal reinzufinden in dieses System sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch jetzt ohne Französisch zu können, ich konnte ein bisschen, ist es schon auch nochmal ganz schön erschwert. Also, es, ja. Also ja. es gibt nicht irgendwie eine, dass man dann erstmal so eine Informationen in die Hand bekommt, was braucht, muss man alles wissen, wenn man hier im Knast ist und sowas, sondern dass man wirklich die Informationen auch so zusammensuchen muss. Ne? Irgendwie Glück haben, dass man einen Schließer trifft, der ein bisschen Deutsch kann und einem da 2 Fragen beantworten kann oder so. Dann gibt es so Sozialarbeiter, die haben aber auch viel zu wenig Zeit, weil die Knäste überfüllt sind. Man können dann eine Viertelstunde mit einem reden, aber natürlich irgendwie gibt es viel, viel mehr Fragen. So wie ist es mit Besuch, kann man veganes Essen bekommen und was weiß ich alles. Ja. Also veganes Essen ist übrigens unmöglich.
Ja.
Das vegetarische Essen beinhaltet zum Beispiel auch Fisch.
Aha. Ja, und ich glaube, das ist auch europaweit in den Knästen wahrscheinlich oder vielleicht auch weltweit äußerst schwierig oder unmöglich, veganes Essen in den Knästen zu haben, kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall gab es viele Leute, kann ich nur sagen, von hier, die das auf jeden Fall auch begleitet haben oder geschaut haben, so wie geht's euch oder was kann man da hören oder wie auch immer. Ist das bei euch auch angekommen im Knast, dass schon auch Leute da sind, die sich auch ein Stück weit um euch sozusagen Anführungsstrich kümmern?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab, also wir hatten ziemlich viel Briefverkehr dann. Also das hat erstmal eine ganze Weile gedauert, bis überhaupt die ersten Briefe dann gekommen sind. Wir hatten dann aber ziemlich viel Briefverkehr. Ich meine, das ist halt immer eine komische Sache, weil man weiß es nicht, die Briefe sind alle geöffnet. Man weiß nicht genau, wie viel jetzt gelesen wird oder so. Wir haben halt sehr viel Post bekommen und die ist schon immer zeitnah angekommen, aber zum Kopieren ist sicherlich auch Zeit. Und deswegen ist natürlich immer komisch, dann für Leute da was zu schreiben. Ja. So in dem Wissen, da wer weiß, wie viele Leute das noch mitlesen und was die damit machen. Aber es gab so unheimlich viele Leute, die uns geschrieben haben, also viele Freunde und Verwandte natürlich, aber auch Leute, die halt niemand kennt. Also die gar niemanden von uns gekannt haben, so, und die einfach aus Solidarität oder weil sie auch beim Gipfel waren oder so, und das tut total gut, so dieses Wissen, ey, da sind Leute draußen. Dann gab es einmal eine schöne Aktion, da sind dann plötzlich, als wir auf dem Hof waren, auf einem Dach, so dass sie über die Mauer gucken konnten, lauter Leute aufgetaucht mit so Transpis und rüberrufen.
Ja, also schön.
Das war richtig so ein Ereignis auch für den ganzen Knast, ne? Dadurch sind wir auch irgendwie nochmal berühmter geworden oder so. Da haben uns noch Wochen später Leute darauf angesprochen, ey, waren das eure Freunde da, die mit den, waren das diese die Anti-NATO-Leute und so?
Ja, schön, das ist gut zu hören. Dass
so, also so eine Sache, das macht total was aus, wenn man da drin ist, ne?
Ja, ich glaube, auch während der Zeit, wo ihr da drin wart, gab es ja auch eine relativ große Medienwelle sozusagen dann gleichzeitig über die Überfüllung von französischen Knästen und was auch immer. Also das ging dann einher mit, das hat schon noch dann eine größere Welle geschlagen sozusagen. Das fand ich auch ganz spannend zu sehen, dass man auch von einem Punkt so sozusagen weitergehen kann, theoretisch. Ja, gut. Okay, dann, ich weiß nicht, ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Vielleicht sagen wir nochmal den Leuten, die das weiter verfolgen wollen, wo die das vielleicht tun können, wo die sich informieren können.
Ja, es gibt einen Blog im Internet, wo so viel gesammelt wird. Also da gibt es sowohl halt immer Infos über die aktuellen Prozesse, gibt so eine Chronologie, gibt Materialien, Flyer zum Weiterverteilen und gibt auch nochmal so Tipps, wie kann man helfen. Zum Beispiel eben auch immer noch uns gerne Geld spenden für Anwaltskosten und für die Leute, die noch in U-Haft sitzen, für deren Schokolade sozusagen. Und sowas, also das gibt's und eben noch ein paar andere Ideen, wie man irgendwie, was man da tun kann. Und das findet sich alles auf breakout.blogsport.de. Also Breakout, so wie Ausbrechen, blogsport.de.
Alles klar.
Ja, was mir vielleicht noch einfällt, schön wäre nochmal sozusagen, auch jetzt vielleicht übers Radio Leute aufzurufen zur Antirepressionsdemo in Rostock am 14. November, wenn ich mich nicht irre. Also an einem Samstag, ich glaube, es ist der 14.
Okay.
Die steht nämlich auch im Zusammenhang damit, dass wegen Leuten, die in Straßburg in U-Haft sind, wurden auch in Rostock von der Staatsanwaltschaft Leute vorgeladen, die mit denen zusammen im Bus gefahren sind, sollten gezwungen werden, da die Namensliste von allen Businsassen rauszugeben. Da gab es eine Hausdurchsuchung bei denen. Ich glaube, dass die alle drei die Aussage verweigert haben und haben dann aber auch Strafgelder dafür bekommen. So. Und anlässlich dessen gibt es eine Antirepressionsdemo eben in Rostock, ich glaube 14. November.
Okay, aber da muss ich nochmal kurz nachfragen, waren das die deutschen Behörden, die da Amtshilfe geleistet haben? Oder ging von den französischen Behörden aus und die Deutschen haben das dann umgesetzt sozusagen?
Also soweit ich weiß, ja.
Okay. Ja, dann bleiben wir auch sicherlich weiter dran und schauen mal, was da wird. Und ja, Leute, für diese Antirepressionsdemo können sich sicherlich auch noch auf Indymedia da genauer informieren, wann und wo die genau stattfindet, denke ich.
Genau, das denke ich auch.
Ja. Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Okay, bis dann.
Und bis bald, ja. Tschüss dir.
So, also wir haben es gehört, Rostock ist halt doch ein Stückchen weg hier von Wien. Ja, wichtig zu sagen, in dem Zusammenhang, wir sind ja beim anarchistischen Radio, für uns als Berichterstatterinnen ist es scheißegal, ob diese Leute schuldig oder unschuldig sind, falls sich das manche Leute fragen, warum es jetzt einfach jetzt gerade mit diesen zwei Beiträgen diese Anklage-Dinger verlesen worden sind. Ja, vielleicht lese ich nach dazu ein Zitat vor, jetzt kommt einfach wieder Musik.
Darüber aufgeregt, dass diese Welt so langsam aber sicher unbekannt ist.
bei jeder Form der Gewalt. War ich sofort entsetzt, mein ganzes Leben hab ich an den Pazifismus geglaubt. Doch dieses Leben hat mir irgendwann die Illusion geraubt. Und jetzt bin ich Steine schmeißen, voller Wut, Steine schmeißen.
Das war Mono für alle mit dem Lied Steine schmeißen. Ja, das sind jetzt ein paar schöne Sätze, die lese ich jetzt noch vor, da uns noch ein paar Minuten Zeit bleiben. Und zwar geht es da eben, das ist ein Anti-Knast-Plädoyer, mehr oder weniger. Ich lese einfach mal vor, mit schönen Argumenten. Wir sind gegen den Knast, weil er geschaffen und entwickelt wurde, um die Privilegien der Reichen und die Macht des Staates zu beschützen. Wir sind gegen den Knast, weil eine Gesellschaft ihn nicht mehr braucht, wenn sie nicht auf Geld und Profiten, sondern auf Freiheit und Solidarität basiert. Wir sind gegen den Knast, weil er nach einer Welt streben, wo die Regeln wirklich gemeinsam entschieden werden. Wir sind gegen den Knast, weil selbst das grausamste Verbrechen irgendetwas über uns selbst erzählt, über unsere Ängste, unsere Schwächen. Es bringt nichts, diese hinter Mauern verborgen zu halten. Wir sind gegen den Knast, weil die größten Verbrecherinnen diejenigen sind, welche die Schlüssel besitzen. Wir sind gegen den Knast, weil nichts Gutes auf Unterwerfung und Zwang wachsen kann. Wir sind gegen den Knast, weil wir diese Gesellschaft radikal verändern wollen, weil wir uns nicht friedlich in ihre Städte, ihre Fabriken, ihre Kasernen, ihre Einkaufszentren integrieren wollen. Wir sind gegen den Knast, weil der Lärm der Schlüssel im Zellenschloss eine tägliche Folter ist, Isolation eine Abscheu, das Ende der Sprechstunde eine Qual, die eingesperrte Zeit eine Sanduhr, welche langsam tötet. Wir sind gegen den Knast, weil das geschlossene Gremium der Schließer immer bereit ist zu jeglicher Gewalttat oder jeglichem Missbrauch, entmenschlicht aufgrund derer Gewohnheit zu Gehorsam und Denunziation. Wir sind gegen den Knast, weil er uns entweder viel zu viele Tage, Monate oder Jahre oder viel zu viele Freundinnen, Unbekannte oder Genossinnen weggenommen hat. Wir sind gegen den Knast, weil die Menschen, die wir darin getroffen haben, weder besser noch schlechter sind als diejenigen, die unsere Existenz hier draußen kreuzen. Wir sind gegen den Knast, weil die Notiz eines Ausbruchs unsere Herzen aufwärmt, mehr als der erste Tag des Frühlings. Wir sind gegen den Knast, weil die Welt durch das Loch eines Türschlosses gesehen, wie von verdächtigen oder hinterhältigen Menschen bevölkert wird. Wir sind gegen den Knast, weil Mensch den Sinn der Gerechtigkeit niemals innerhalb irgendwelcher Gesetzesbücher finden wird. Wir sind gegen den Knast, weil eine Gesellschaft, die es braucht, Menschen einzusperren und zu entmündigen, selbst ein Knast ist. Ja, wunderschöne Schlussworte. Ja, Widerstand leisten, aufstehen für seine, ihre Rechte, ganz klar. Sich auf die nächste Woche freuen mit einer besser vorbereiteten Sendung. Und damit war es auch schön, eine schöne Woche. Und ihr hört jetzt noch ein bisschen Musik.
J'ai 8 lascars.
8 lascars.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascars.
8 lascars.
J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai ouï dire que notre avenir c'est des Berlusconi. Des Bush, des Yangs, des mines, des McDo, des industries. Des dollars, des euros, des actions qu'on investit. Des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir. Si c'est ça nos gouvernements, alors y a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir. Parce que devant y a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai 8 lascars qui
me saoule.
J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascars qui me
saoule. 8 lascars qui me saoule.
J'ai envie d'en parler. Ouais. J'ai pas peur pour mon gosse. J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse. J'suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce.
Y'a pas d'ambiguïté maintenant qu'il est né. J'peux pas le laisser évoluer dans un tel merdier.
J'ai
J'ai une mauvaise nouvelle. C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles. À notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre boursicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder votre tête s'écraser d'un trait sur le pavé. C'est faire des étincelles. Belle est l'amitié, oh oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oh oui qu'elles sont belles. J'ai 8 lascars qui me fuient, lascars qui me saoulent. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascars qui me fuient, lascars qui me saoulent. J'ai envie d'en parler. Ouais.